Es ist der 7. Dezember, der zweite Advent. Ja, wir sind mittendrin in der Adventszeit, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn es jetzt in Bern hier noch nicht so wirklich viel Schnee hat und es einfach nur die ganze Zeit regnet. Ich finde, mir raubt das immer so ein bisschen die Weihnachtsstimmung. Aber trotzdem sind wir drin. Ja, wir haben Weihnachtsmusik, die in den Läden rauf und runter dudelt. Wir haben überall Weihnachtsdeko, wunderschöne Lichter. Wir waren gestern auf dem Sternenmarkt. Das ist wirklich wunderschön. Das ist beeindruckend. Es gibt Omas Gützli, es gibt Glühwein, gutes Essen. Ja, meistens zu viel davon. Und ich glaube, wir sind das alles schon so gewohnt, oder? Jedes Jahr wieder, dass wir gar nicht mehr so richtig unter diese glitzernde Fassade, unter diese glitzernde Oberfläche schauen können. Ich glaube, würden wir mal wieder wirklich genau hinhören, worum es bei Weihnachten eigentlich geht, da würde uns vielleicht auffallen, wie polarisierend, wie konfrontierend diese Botschaft auch eigentlich ist. Ich meine, allein dieses Lied, macht hoch die Tür. Ich glaube, das ist auch in der Schweiz bekannt, ein Klassiker. Ja? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit und so weiter. Aber wie geht's weiter? Da heißt es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein Heiland aller Welt zugleich. Hören wir eigentlich, was für krasse Ansprüche in so einem netten Weihnachtslied drinstecken? Ich meine, für wen sollen wir die Türen hochmachen? Für den König der Herrlichkeit. Für den König der Könige. Herr der Herren. Autorität über allen Autoritäten. Ich meine, wenn das mal kein Anspruch ist, dann weiß ich auch nicht. Ein Heiland aller Welt zugleich heißt es hier. Ein Retter der ganzen Welt. Ich meine, das impliziert ja tatsächlich, dass alle Menschen in irgendeiner Form Rettung brauchen. Dass wir uns nicht selber retten können oder aus uns selber heraus genug sind. Das ist ganz schön anmaßend für so ein harmloses kleines Weihnachtslied. Wir wollen uns diesen Advent, die Geschichte von Weihnachten, aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Wir haben letzte Woche von Jörg Stucki gehört, wie Weihnachten aus der Sicht von Herodes und den Weisen aus dem Morgenland aussah. Und da sehen wir, an diesem Beispiel sehen wir schon ein bisschen, wie krass Jesus eigentlich polarisiert, wie krass die Botschaft von Weihnachten polarisiert. Die einen fallen auf die Knie und beten an. Sie kommen tausende Kilometer, um dieses Kind zu sehen. Die anderen wollen Jesus am liebsten umbringen. Und das ist noch bevor er ein Wort gesagt hätte oder auch einen Schritt gemacht hätte. Dieser Jesus, er polarisiert, er spaltet die Geister. Und das sehen wir auch an dem Blickwinkel auf Weihnachten, den wir uns heute anschauen wollen. Lasst mich euch kurz hineinnehmen in die Szene. Wir befinden uns 40 Tage nach der Geburt von Jesus. Er ist noch ein winziges Baby, er kann seinen Kopf gerade so halten, fängt vielleicht an, ein bisschen zu lächeln. Und er schläft vielleicht 4 bis 6 Stunden am Stück. Und Maria und Josef wissen inzwischen, was Schlafmangel bedeutet. Aber weil Maria und Josef natürlich gute jüdische Eltern sind und Jesus ein gutes jüdisches Baby ist, befolgen sie, wie gute Juden, die jüdischen Gesetze. Und trotz Schlafmangel bringen sie Jesus zum Tempel nach Jerusalem, um ein vorgeschriebenes Opfer für ihn zu bringen. Das ist ein bisschen so wie eine Kindersegnung, die wir hier machen, nur mit mehr toten Tieren. Und dort in diesem Tempel ereignet sich dann eine sehr, sehr spezielle Begegnung. Und von dieser Begegnung lesen wir in Lukas 2, Vers 25 bis 35. Lukas 2, 25 bis 35. Schlagt doch gern eure Bibeln mit mir auf. Und da heißt es: Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. In Simeons prophetischen Worten an Maria und Josef können wir mindestens zwei Dinge sehen. Erstens den universellen Frieden von Weihnachten und zweitens den Weg zu diesem Frieden. Den Frieden von Weihnachten und den Weg zu diesem Frieden. Wir können uns vorstellen, wie Simeon mit zitternden Händen dieses pausbäckige Baby aus Marias Armen nimmt. Und für einen Moment steht für ihn die Welt still. Simeon erlebt unglaublich tiefen Frieden. Einen solchen Frieden, dass er sogar bereit wäre, hier und jetzt abzutreten, das Zeitliche zu segnen. Er sagt, hey, ich habe den Gesandten Gottes gesehen, das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, das ist mir genug. Man muss sich fragen, woher kommt das jetzt? Wie kann ein Baby so etwas bei einem gediegenen älteren Herrn auslösen? Simeon sagt, meine Augen haben dein Heil, deine Rettung gesehen. Und Simeon wartet seit vielen, vielen Jahren genau auf diese Rettung. Das ist ein bisschen wie ein Schiffbrüchiger. Er dümpelt da so auf seinem Stück Holz irgendwo im Meer herum. Tagelang sieht er nur Wasser, Sonne, Möwen, im besten Fall. Die Kräfte sind weg, der Verstand ist trübe. Und dann ist da dieser dunkle Streifen am Horizont. Land. Das Einzige, worauf ein Schiffbrüchiger wirklich hofft. Und er weiß, ey, hier ist Frieden, hier ist Leben, ja, das ist Hoffnung. Und Simeon sieht all seine Hoffnungen, all das, worauf er gewartet hat in seinem Leben, in diesem Kind erfüllt. Es ist schon ein bisschen seltsam, oder? Wenn ich ein Baby anschaue, dann löst es höchstens mal so diesen Jö-Effekt aus, oder? Aber meine Hoffnungen, meine Sehnsüchte werden da weniger angesprochen. Und ich glaube, selbst wenn überzeugte Christen über die Ankunft von Jesus an Weihnachten nachdenken, überkommt uns da doch häufig eher weniger so ein Gefühl von überwältigendem Frieden. Und ich glaube, das ist nicht sonderlich überraschend. Der moderne westliche Mensch, was wir alle hier sind, ist in gewisser Hinsicht deutlich anders unterwegs, als es Simeon war. Der moderne westliche Mensch meint, er hat alles, was er braucht. Er meint, er wäre der vollkommenste Mensch, den er selbst jemals kannte. Er braucht nichts und niemanden, angeblich. Der Philosoph Charles Taylor, er beschreibt den modernen Menschen als expressives Selbst, das glaubt, ich muss mich aus eigener Kraft dazu machen, wer ich wirklich bin, tief in meinem Innern. Ich gestalte selber meine Identität. Ich gestalte selber meinen Lebenssinn. Ich definiere mich absolut selber, ganz egal, was mein Umfeld, was die anderen Leute sagen. Der Soziologe Ulrich Beck, er nennt das eine Bastelbiografie. Der Einzelne, er wird zum Planungsbüro seiner eigenen Existenz. Ich gestalte mein eigenes Leben, meine Karriere, meinen Körper, meine Beziehungen. Ich bin der Herr meines Schicksals. Ich mache mich abhängig von nichts und niemandem. Ich glaube, wir sehen diese Einstellung auch ein bisschen daran, wie heutzutage Beziehungen gelebt werden. In vielen Fällen einfach mit möglichst viel Unabhängigkeit. Wir wollen Freundschaften ohne Verbindlichkeit, Dating ohne emotionale Bindung und Familie ohne wirkliche Verpflichtungen. Unsere Zeit meint, hey, wir bräuchten nichts und niemanden und schon gar nicht Gott. Ja, komm, wir kriegen das selber hin. Der moderne Mensch sieht sich als autonomes Selbstprojekt, lebt dadurch in scheinbar unabhängiger Beziehungslosigkeit und gerät genau deswegen in existenzielle Überforderung. Weil wenn du dein Leben komplett selber gestaltest, wenn du dich selber retten musst, dann lastet aller Druck auf dir selber. Du musst es zu was bringen. Du musst dich selber verwirklichen. Du musst dich selber ausleben, sonst bist du nichts. Und das ist unglaublich belastend für so, so viele Menschen. Und viele zerbrechen letztendlich daran. Weil wenn du für deinen Erfolg, für das, was in deinem Leben passiert, komplett verantwortlich bist, dann bist du auch komplett verantwortlich für jegliches Versagen. Ja, und wenn dann dein Leben nicht so realisiert werden kann, wie du es dir vorstellst, gibt es Zerbruch. Diese Überforderung, die können wir ein bisschen daran sehen, wie getrieben viele Menschen sind, wie sie nie zur Ruhe kommen, wie sie keinen Frieden haben. Und ich meine, mit Anfang 20 oder auch durch meine frühesten Jahre habe ich versucht, genau so zu leben. Ich habe versucht, mein Leben komplett nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen zugestalten. Ich wollte Geld und Partys und Drogen, durchtrainierten Körper, beste Zukunftsaussichten. All das war gegeben. Ich dachte, ich habe mein Leben in der Hand. Ich gestalte das selber. Ich kann so leben, wie ich es mir wünsche. Aber ich hatte nie Frieden. Ich bin nie zur Ruhe gekommen. Warum? Weil ich getrieben war von dieser Angst. Mein Leben würde sinnlos sein, wenn ich meine Träume, meine Wünsche, meine Vorstellungen nicht realisieren kann. Jetzt kann man sagen, okay, ja, komm, das geht einem kleinen Würstchen wie dir so. Aber diese Erfahrung machen unglaublich viele Leute. Ich will euch ein Beispiel geben. Die Pop-Ikone Madonna, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten, macht eine ganz ähnliche Aussage. Sie sagt in einem Interview mit Vogue, und ich finde ihre Selbsterkenntnis hier wirklich, wirklich vorbildlich, wirklich bewundernswert. Sie sagt, ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und er wird es vermutlich auch niemals sein. Wenn ich versuche, mich selber zu retten, wenn ich mir immer wieder selber beweisen muss, wer ich bin und was ich bin, dann hört der Kampf nicht auf. Und es ist so unglaublich anstrengend. Sich an seinen eigenen Haaren aus dem Morast zu ziehen, ist nicht nur unglaublich anstrengend, es ist auch letztendlich unmöglich. Ich glaube, das ist wohl ein Grund, warum wir die Botschaft von Weihnachten häufig nicht mehr so richtig wertschätzen können. Selbst überzeugte Christen sind auf einer Ebene nicht wirklich überzeugt, dass sie Rettung brauchen. Dass sie einen Retter brauchen. Wir sind ganz gut darin, uns einzureden, dass wir uns doch selber irgendwie in Ordnung bringen können vor Gott. Durch unser moralisches Leben, unser vorbildliches Verhalten, unseren Dienst in der Gemeinde, unsere Leistungen in Ehe und Job. Ah, wir verhalten uns ja so viel besser als die anderen, so viel ehrlicher. Letztendlich, tief in unserem Herzen, haben wir alle die Versuchung, uns immer und immer wieder zu versuchen, uns selber zu retten. Weil niemand will sich gern abhängig fühlen. Ich will es selber schaffen, ich will es selber machen. Ich will mir selber was verdienen. Und so bleibt der Frieden von Weihnachten uns sehr, sehr fern. Und das ist der Punkt, den Simeon komplett anders sieht. Er weiß, dass er abhängig ist. Er weiß, dass sein Friede und seine Hoffnung von etwas außerhalb von ihm selber abhängt. Er weiß, dass nur Gott den Zustand seines Volkes und seinen persönlichen Zustand verändern kann. Er weiß, dass nur ein Eingreifen Gottes die Welt nachhaltig transformieren kann. Doch das eigene Herz kann nur ein Eingreifen Gottes nachhaltig transformieren. Simeon redet, er redet vom Heil für alle Völker. Vom Licht, das die Nationen erleuchtet, zur Herrlichkeit von Israel. Heil, Licht und Herrlichkeit. Das sind große Worte. Und all das sieht Simeon in diesem Kind. Simeon sieht in diesem Baby die Erfüllung von Gottes Plan seit Anbeginn der Welt. Und er nennt ihn ein Licht für alle Völker, für alle Nationen, zu denen jeder, der hier drin sitzt, auch gehört. Jeder von uns gehört zu den Heiden, von denen er hier spricht, von den Nationen. Simeon weiß das Ziel der menschlichen Existenz. Frieden und Gemeinschaft mit Gott wird durch dieses Baby, durch Jesus Christus, verfügbar. Und wir alle können in diese lebensverändernde Realität hineintreten. Aber nur, wenn wir aufhören, unsere Illusion von Selbsterlösung aufrechtzuerhalten und auf diesen Retter, auf dieses Kind wirklich vertrauen. Und bei manchen braucht es mega viel, bis sie das verstehen können. Ich selber musste alles verlieren. Ich bin wegen übermäßigen Drogenkonsum gecrashed, in der Psychiatrie gelandet. Ich konnte nicht mehr studieren, habe meinen Job verloren. Alle meine wichtigen Beziehungen waren kaputt. Diese Illusion von einem selbstgestalteten Leben, das ich in der Hand habe, die wurde so brutal zerschlagen. Und das war sehr schmerzhaft. Aber gleichzeitig hat es mir gezeigt, von wem ich wirklich abhängig bin. Und das hat riesigen Frieden gegeben. Ich war mir meiner Abhängigkeit noch nie so bewusst. Und gleichzeitig war es einfach nur befreiend. Das war erlösend. Ich meine, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Ja, Jesus Christus ist gekommen, um allen Menschen, egal welcher Nation, Frieden mit Gott anzubieten. Ja, egal, wo du herkommst, egal, was du getan hast, egal, wer du bist. Diese Botschaft gilt dir, unabhängig davon, wie viel Schaden du angerichtet hast und wie unwürdig du dich fühlst. Und das ist der große Trost von Weihnachten, das, worauf wir im Advent warten. Und wenn diese Botschaft irgendwas mit uns machen soll, dann müssen wir aufhören, uns als autonom zu betrachten. Aufhören zu denken, wir hätten alles in der Hand, wir könnten alles im Griff behalten. Ja, wir müssen wie Simeon erkennen, dass wir wirklich einen Retter brauchen. Simeon sagt uns nicht nur, dass dieses Kind gekommen ist, Frieden zu schaffen. Er zeigt uns auch, dass dieser Friede nur durch einen Konflikt zu haben ist. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, dem Weg zu diesem Frieden. Wenn wir Simeons weitere Worte lesen, dann wird uns schnell klar, dass diese ganze Geschichte hier nicht nur aus Stille Nacht, Heilige Nacht und einem Halleluja besteht. Wir lesen in Vers 34, da sagt Simeon zu Maria: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Wir sehen, es geht nicht nur um Trost, sondern auch um eine Krise, um einen Konflikt. Und Jesus, er ist das Zentrum dieses Konflikts. Es geht darum, dass die Menschen in Israel entweder aufgerichtet werden oder fallen. Was Simeon uns sagt, ist, dass dieser Jesus, dass er polarisieren wird. Jesus ist dafür bestimmt, für den Aufstieg, aber auch für den Fall von vielen zu sorgen. Er bringt dich entweder dazu, aufzusteigen oder zu fallen. Es gibt da nichts dazwischen. Aufsteigen oder fallen, nicht stehen bleiben. Denn in Evangelien sehen wir genau diese zwei Reaktionen auf das Leben und auf die Aussagen von Jesus. Entweder die Leute, die Jesus begegnen, sind so abgestoßen, dass sie ihn am liebsten töten wollen, oder sie sind so fasziniert und angezogen, dass sie alles stehen und liegen lassen, um diesem Mann zu folgen. Und beides haben wir auch schon letzte Woche gehört. Ja, Herodes, er will Jesus am liebsten töten. Die Weisen kommen 1000 Kilometer, um vor einem Baby auf die Knie zu fallen. Und das ist noch bevor er auch nur seinen Mund aufgemacht hätte. Und das ist die einzige Reaktion, die Sinn macht auf Jesus Christus, wenn wir anschauen, was seine Ansprüche sind. Weil du kannst nicht neutral bleiben, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du gehörst mir, ich besitze dich. Da kannst du nicht neutral bleiben, da kannst du nicht entspannt bleiben, ach ja, okay. Entweder du lehnst das ab und du kämpfst gegen diese Person, oder du akzeptierst es und ordnest dich einfach unter, okay, dann gehöre ich jetzt halt dir. Und genau das ist das, was Jesus tut. Der niederländische Theologe Abraham Kuyper erfasst das sehr gut zusammen. Er sagt, es gibt keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich der menschlichen Existenz, über den Christus, der Herrscher über alles, nicht ausruft, das gehört mir. Kein Quadratzentimeter der menschlichen Existenz. Genau das ist der Punkt, den viele Leute nicht so richtig wahrhaben wollen. Sie wollen ein bisschen neutral bleiben, was Jesus angeht. Ich weiß, die Schweizer, sie lieben ihre Neutralität, aber die gibt es hier einfach nicht. Also versuchen wir, so intellektuelle Schlupflöcher zu finden, um diesen Anspruch einfach zu entschärfen. Also erschafft man sich ganz gern einfach eine Version von Jesus, die solche Ansprüche nicht hat. Ein interessantes Beispiel dafür ist Thomas Jefferson, ja, der Gründervater der USA und Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat im 19. Jahrhundert ein sehr interessantes Buch rausgebracht, das nennt sich Das Leben und die Ethik von Jesus von Nazareth, auch bekannt als die Jefferson-Bibel. Und dafür hat er einfach all die Teile aus dem Neuen Testament rausgeschnitten, die ihm in seinem Jesusbild nicht gepasst haben. Ja, das war in seinem Fall die Wunder und die göttlichen Ansprüche von Jesus. Die hat er nicht so verstanden, die haben ihm nicht so gepasst, also mussten die raus. Und er hat sie im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschnitten. Er hat anscheinend mit einem Rasiermesser aus verschiedenen Bibeln die Teile rausgeschnitten, die ihm gepasst haben und die zu einem neuen Buch zusammengefügt. Was bleibt übrig? Ein moralischer Wanderprediger mit netten ethischen Vorschlägen. Das ist gut verdaulich und gut verständlich für den aufgeklärten Menschen. Sehr angenehm. Und solche Bücher und solche Ansichten gab es über die Jahrhunderte zuhauf, in ganz verschiedenen Formen. Sie widersprechen sich, alle haben unterschiedliche Ideen, was jetzt genau der richtige Jesus ist. Aber ihr Lieben, diesen Jesus, den man einfach irgendwie okay finden kann, der ist historisch einfach Quatsch. Ja, die Evangelien geben das nicht her. Alles, was wir über Jesus wissen, spricht eine andere Sprache. Ja, wenn wir diese Evangelien lesen, dann ist die erste Reaktion der Leute auf Jesus nie, oh wow, was für einen spannenden ethischen Standpunkt du vertrittst. Die Reaktionen sind eher so, wow, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Kerl? Was erlaubt er sich? Und wenn wir uns die Lehre von Jesus mal anschauen, dann ist das die einzig sinnvolle Reaktion. Weil diese Lehre ist unglaublich egozentrisch und unerbittlich in ihrer Selbstbezogenheit. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, ob du am Ende in den Himmel hinaufsteigst oder in die Hölle hinabfährst, das entscheidet sich allein daran, ob du mich liebst und kennst. Allein daran. Das ist der entscheidende Punkt. Ich meine, was ist das bitte für eine Behauptung? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist freigesprochen. Wer aber nicht an mich glaubt, der ist bereits verurteilt. Wie bitte? Er sagt, ey, ich bin so wichtig, wenn deine Hand dich von mir trennt, dann hack sie ab. Es lohnt sich nicht, deine Hand zu behalten und mich nicht zu haben. Jesus sagt, wer mich kennt und liebt, der hat Frieden mit Gott. Wer mich aber nicht kennt, für den gibt es niemals Frieden. Das sind heftige Aussagen. Und das ist der Anspruch von Jesus. Und wenn du mit dem konfrontiert wirst, wirst du entweder aufsteigen oder fallen. Ich meine, diese Aussagen sind unglaublich konfrontierend, besonders für uns, wo wir meinen, uns selber zu gestalten zu können, unser Leben und unser ewiges Schicksal selber in der Hand zu haben. Und Simon sieht das voraus. Er sagt, Jesus wird ein Zeichen sein, dem viele widersprechen. Manche werden hochgehoben und erleben wahren Frieden bei diesem Jesus. Jetzt kann man fragen, okay, warum überhaupt? Ja, warum sollte irgendjemand zu diesem Jesus kommen, wenn seine Ansprüche, wenn seine Aussagen so irre sind? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir uns sein Leben anschauen. Dieser Jesus muss eine moralisch und persönlich unglaublich anziehende Person gewesen sein. Ich meine, niemand sonst kombiniert solche Behauptungen mit einem Leben von bescheidener, mitfühlender Zärtlichkeit. Mit der Bereitschaft, sogar sein Leben für seine Freunde zu opfern. Ja, für gewöhnlich sind Leute mit göttlichen Ansprüchen, und davon gibt es zuhauf, auch heute noch, egozentrische und grausame Spinner. Davon haben wir mehr als genug. Ja? Kultführer, alle möglichen verrückten Leute, die ihre Nachfolger ausbeuten und die letztendlich Tod und Zerstörung bringen. Aber Jesus ist anders. Und ich glaube, das ist das, was ihn durch diese ganzen Jahrhunderte, auch jetzt 2000 Jahre später, noch so faszinierend macht. Denk an einen Bergführer, der dir sagte, wenn du gerettet werden willst, wenn du leben willst, dann musst du auf jedes meiner Worte hören und mir vollkommen vertrauen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal anmaßend, aber wenn du dann schaust, was dieser Bergführer für ein Mann ist, er ist der Einzige, der lieber selber friert, als jemanden zurückzulassen, der zurückgeht in den Berg und in den Schneesturm, um noch den Letzten aus seiner Gruppe zu holen. Du weißt, dass er sein Leben opfern würde, um alle seine Wanderer wieder nach Hause zu bringen. Und plötzlich wirken diese Forderungen gar nicht mehr so verrückt. Und ich glaube, darum waren die Zeitgenossen von Jesus so unglaublich polarisiert von ihm. Die einen wollen ihn töten, sie kommen nicht klar mit seinen Ansprüchen. Und die anderen schauen auf sein Leben und denken sich, ja, was ist dieser Mann? Ist da nicht vielleicht doch was dran, was er sagt? Wir fragen, warum erleben wir diese Polarisierung heute so wenig? Es gibt in Bern genug Leute, die Jesus, den christlichen Glauben und alle seine Ansprüche hassen. Ich meine, das ist eine Sache, wenigstens sind diese Leute konsequent. Und es gibt in Bern auch solche, die sich mit ihrem ganzen Leben Jesus Christus verschrieben haben, die ihn als König der Könige sehen und ihr ganzes Leben ihm hingeben. Aber die meisten Leute, denen wir so begegnen, sie sind doch weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Die meisten Leute sind ein wenig religiös, ein bisschen spirituell und einfach irgendwie moderat. Wie erklären wir das? Ich glaube, der einzige Weg, das zu erklären, ist, dass die Leute nicht wissen, wer dieser wahre Jesus ist. Ihr Jesus ist einfach eine Erfindung. Den kann man ganz okay finden. Aber diesen Jesus, den man okay und ganz nett finden kann, das ist ein Märchen. Eine nette Geschichte. Für den gibt es keinerlei historische Beweise. Jetzt will ich dich fragen, ist dein Jesus einer, der polarisiert? Ist dein Jesus der, der Menschen aufrichtet und zu Fall bringt, aber nichts dazwischen erlaubt? Lehnst du ihn entweder ab und hasst ihn, oder ist er das Wichtigste in deinem Leben, sodass es keinen Bereich deines Lebens gibt, der außerhalb von seinem Einfluss liegt? Ich meine, wenn du nicht auf der einen oder auf der anderen Seite stehst, dann ist der Jesus, an den du glaubst, ein Mythos, ein Märchen. Dieses Kind ist dazu bestimmt, viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Denn dieser Jesus fordert, dass wir unsere Selbstherrschaft aufgeben, dass wir uns eingestehen, dass wir uns nicht aus uns selber heraus retten können, dass wir nicht aus uns selber heraus existieren. Und diese Erkenntnis, die schmerzt wie ein Schwert in der Seele. Aber nur dieser Jesus, ihr Lieben, nur dieser Jesus kann wahren Frieden geben. Weil nur dieser Jesus für deine Sünden sterben kann. Ja, der nette Morallehrer kann dir vielleicht einen guten Tipp anbieten, aber keine Rettung. Der gute Morallehrer hat nur guten Rat, aber keine gute Nachricht. Wenn du den Frieden von Weihnachten erleben willst, dann brauchst du den polarisierenden Jesus, der alles fordert, aber auch alles gibt. Und genau das ist der Jesus, der vor 2000 Jahren geboren wurde und die Geschichte der Welt auf den Kopf gestellt hat. Lass dich auf diese Konfrontation ein. Und dann können wir wie Simeon den wahren Frieden, die wahre Hoffnung von Weihnachten erleben. Lass mich mit folgenden Gedanken schließen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hör auf, dich selber gestalten und definieren zu wollen. Alles selber kontrollieren zu wollen. Erkenne neu, dass du einen Retter brauchst. Und zwar nicht nur, dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst, sondern auch um hier echte Freiheit, echtes Leben zu erleben. Lass dich dieses Weihnachten erinnern, dass du nicht alles selber in Ordnung bringen musst, dass nicht alles von dir abhängt. Der Retter ist bereits gekommen und dieser Retter, der lebt auch heute. Und wenn du nicht wirklich mit voller Überzeugung Jesus nachfolgst, wenn du dir unsicher bist, dann will ich dich ermutigen, nimm ihn ernst. Schau dir sein Leben an, schau dir seine Behauptungen an. Und überleg dir, wer ist dieser Mann? Wer ist er? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Entweder sein Anspruch ist wahr und du solltest ihm als Herrn und Gott folgen, oder er ist ein Lügner und Betrüger, dann kannst du ihn ablehnen und verachten. Lass uns gern darüber sprechen. Ich werde nachher am Ausgang stehen. Komm gerne auf mich zu. Wir lieben den wahren Frieden von Weihnachten. Den gibt es nur bei dem Jesus, über den wir singen können. König aller Königreich und Heiland aller Welt zugleich. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der vor 2000 Jahren gekommen ist auf diese Welt, um alles zu tun, um zu retten. Ich danke dir, dass wir uns nicht selber retten brauchen, weil du derjenige bist, der gekommen ist, um die Welt in Ordnung zu bringen. Und weil du derjenige bist, der wiederkommen wird, um diese Welt komplett gerade zu rücken. Ich danke dir, dass wir bereits jetzt in einer Realität leben dürfen, die von dir verändert wird. Dass wir bereits jetzt erleben dürfen, wie du handelst, wie du Menschen veränderst, wie du Leben wiederherstellst. Vater, ich möchte dich bitten für alle Unentschlossenen, lass uns sehen, wer du, Herr Jesus, wirklich bist. Lass uns wirklich sehen, was dein Anspruch ist und wie wir dazu stehen können. Herr, offenbar uns deine Größe und deine Schönheit. Amen.